Herzlichen Dank auch für das letzte Lied, das passt wunderbar zur heutigen Geschichte. Wir sind ja mittendrin in unserer Predigtreihe, aktuellen Predigtreihen erschaffen, um Gott zu dienen, anhand der Nehemia-Geschichte. Und heute wollen wir eine weitere Etappe unter die Füße nehmen. Oder noch besser gesagt, wir wollen eine weitere Etappe in dieser Geschichte in unser Herz aufnehmen. Heute geht es nämlich jetzt um die Frage, was passiert jetzt, nachdem alle Angriffe der Feinde, diesen Mauerbau in Jerusalem zu stoppen, nicht gelungen sind. Es geht um die Frage, was machen jetzt die Feinde, nachdem sie keinen Erfolg hatten? Wir haben uns ja vorletzten Sonntag damit beschäftigt, wie die Feinde des Mauerbaus versucht haben, die Bauleute mutlos zu machen. Sie haben gespottet. Sie haben gesagt, diese Juden hat so viele Laien dabei beim Mauerbau. Die haben ja keine Ausbildung im Mauerbau. Wenn ein Fuchs über diese Mauer springt, wird sie zusammenfallen. Sie wollten sie mutlos machen, die Bauleute. Keinen Erfolg. Dann haben wir uns damit beschäftigt, wie sich die Feinde entschlossen haben, wir gehen nach Jerusalem in die Stadt und kämpfen gegen Nehemia und seine Leute. Und dieser stellte Wachen auf, wieder keinen Erfolg für die Feinde. Und letzten Sonntag haben wir uns mit den Feinden von innen beschäftigt, wo die Bauleute anfingen, untereinander und einander das Leben schwer zu machen. Das ist ganz eine perfide Methode noch heute des Gegenspielers Gottes. Im Volk Gottes Zwietracht zu säen, dass man einander das Leben schwer macht, Neid, Eifersucht, Missgunst, mit dem Ziel, dass das Werk Gottes, das Bau seines Reiches behindert wird. Aber auch da, Misserfolg in der Geschichte. Ja, was machen die Feinde jetzt? Was passiert jetzt? Alle bisherigen Angriffe waren erfolglos. Und ich möchte euch dazu mitnehmen in diesen markanten Text von heute, Nehemia 6. Ich lese die ersten vier Verse, wie es weitergeht, wo beschrieben ist, was die Feinde jetzt machen. Nehemia 6. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in Kephirim, in der Ebene Ono, zusammenkommen. Sie gedachten, mir aber Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise, und ich antwortete ihnen viermal in der gleichen Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir. Soweit den Anfang dieses Kapitels. Also die Mauern werden immer höher. Immer höher. In dieser Geschichte sehen wir das. Sie werden immer, immer höher. Mit einem Heer von Freiwilligen ist das ja relativ schnell gegangen. Nur die Tore waren noch nicht eingehängt, das heißt, da braucht es wahrscheinlich eben dann doch die Fachleute, die Spezialisten. Und was machen jetzt die Feinde? Was passiert jetzt? Oder was ist jetzt gleich in Bezug auf die Angriffe der Feinde, von in diesem Text beschrieben wird und von vorher? Und was ist anders? Eines ist klar, das Ziel der Feinde ist nach wie vor das gleiche und das ist klar. Nämlich, dieser Mauerbau muss um jeden Preis gestoppt werden. Ich lese das auch nochmals aus diesem Text, Vers 9, wo es heißt, das ist das Ziel der Feinde, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Das Ziel ist immer noch gleich und klar, aber Und das ist jetzt anders. Die Feinde versuchen jetzt das gleiche Ziel mit einer anderen Strategie zu erreichen. Sie versuchen das jetzt ein bisschen mit einer feineren Klinge, also einfach zu kämpfen. Sie versuchen das mit verdeckteren Methoden. Und wie machen sie das? Ich lese es noch einmal. Sie lassen Nehemia ausrichten, komm und lass uns in Kephirim in der Ebene Ono zusammenkommen. Das ist die neue Strategie. Komm auf die Ebene Ono zu uns, wo wir zusammenkommen können. Worin liegt also jetzt der Strategiewechsel? Die Feinde haben jetzt also realisiert, oben in der Stadt Gottes, da ist es unmöglich, dass wir etwas ausrichten können gegen Nehemia und diesen Mauerbau. Das haben sie versucht, sie sind gescheitert. Und darum haben sie jetzt die Strategie geändert. Oben in der Stadt, wo sie unter Gottes Schutz stehen, da geht das nicht. Deshalb müssen wir den Nehemia versuchen, aus dieser Stadt herauszulocken. Komm zu uns hinunter. Noch heute die Strategie. Der Satan lockt nie nach oben, sondern immer nach unten. Er lockt Nehemia aus der sicheren Stadt Gottes heraus. Und wenn das gelingt, dann ist eben Nehemia ungeschützt. Dann können wir ihn besser schwächen. Dann können wir ihn besser unwirksam machen für Gottes Reich, für Gottes Ziele, für den Bau seines Reiches, den Bau der Stadtmauer Jerusalems. Und auch hier sehen wir wieder eine Geschichte oder finden wir eine Geschichte hinter der Geschichte. Und zwar eine Geschichte, wo ich denke, die noch heute für uns brandaktuell ist. Und deshalb hat für uns die Frage eine große Bedeutung, nämlich die Frage, was bedeutet dieser Strategiewechsel jetzt dieser Feinde für uns? Was bedeutet dieser Strategiewechsel der Feinde für den Bau des Reiches Gottes? Nehemia gilt ja ganz allgemein auch als ein sehr guter Leiter, als Vorbild für Leiterschaft und für Organisation. Es gibt eine andere FEG, die hat unabhängig von uns die gleiche Predigtreihe, also so ein bisschen anders natürlich, aber auch über Nehemia. Und ich höre manchmal ein bisschen hinein, was sagen denn die dazu? Und der Leiter dieser großen Gemeinde hat schon mehrmals gesagt, hat vor allem die Geschäftsleute in der Gemeinde angesprochen, die beruflich in leitenden Positionen sind, und sagt zu ihnen, hier habt ihr ein Musterbeispiel von Leadership, von Leiterschaft, von einem guten Organisator. Aber das allein ist noch nicht der entscheidende Punkt. Natürlich, er war ein guter Leiter, er war ein guter Organisator. Das hat Gott ihm auch geschenkt, das war nötig. Aber das ist nicht alles. Sondern er war dieser Nehemia zugleich ganz nah am Herzen Gottes. Nehemia war zugleich. Und das macht das Ganze so wertvoll, dieser Person von Nehemia, wie es Boris Grunau am letzten Sonntag ausgeführt hat. Er war in Gottes Gewandbausch, ganz nah am Herzen Gottes. Und dazu gibt es auch für uns alle eine wunderbare Nachricht im Neuen Testament. Ich befürchte sogar, dass die Nachricht vom Neuen Testament noch schöner ist als die, die Nehemia kannte, was die Nähe Gottes betrifft, damals im Alten Testament. Es gibt nämlich noch heute einen Ort, wo die Christen unbesiegbar sind. Und das ist nicht jetzt dieser physische Ort Jerusalem, die physische Stadt Jerusalem, sondern man kann im Neuen Testament sagen, es ist eigentlich eine unsichtbare Schutzzone. Und von dieser Schutzzone, wir haben schon in der Einleitung gehört, redet die Bibel 200 Mal. Ich schreibe es mal auf Griechisch auf. Könnt ihr ein bisschen Griechisch lernen, wie es im Griechischen im Neuen Testament immer wieder steht. Über 200 Mal finden wir diesen Begriff. Wir haben auch schon oft darüber gepredigt. Weil das so ein wichtiger Schutzort ist. Könnt ihr es lesen? En Christo, das heißt in Christus. Darüber redet die Bibel 200 Mal. Und der Apostel Paulus sagt uns im Kolosser 1, dieser Schutz, diese Schutzzone in Christus, das ist das größte Geheimnis, der größte Reichtum des Evangeliums. Und weiter sagt er im Kapitel 1 vom Kolosserbrief, darum würde er alle Kräfte darauf konzentrieren, dass er jeden Christen da hineinführen kann. In diese Schutzzone in Christus, dass jeder Christ das entdeckt, was da zu haben ist in Christus. Was für Reichtümer da sind und lernt diese zu konsumieren. Denn das Großartige ist, wenn wir hier drin sind, in Christus. Das Großartige ist, das bedeutet, wir dürfen im engen Kontakt stehen mit Jesus. Wir dürfen jeden Tag davon leben, was er für uns am Kreuz gemacht hat. Und das Großartige dabei ist, wir dürfen, wenn wir da drin sind, den absoluten Schutz von Jesus erleben, die absolute Geborgenheit erleben, die absolute Sicherheit erleben. Und deshalb hält das Neue Testament das so hoch, diese Schutzzone in Christus. Ich habe euch im Predigtflyer einige Verse dazu, nicht alle 200 Stellen, aber wer will, kann das auch ein bisschen nachlesen. Einige habe ich da noch eingeblendet. Für euch, da heißt es zum Beispiel im Johannesbrief, wer in mir bleibt, der sündigt nicht. Da haben wir es wieder, der ist geschützt. Oder da heißt es, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, in der Liebe von Gott und die ist auch in Christus, der bleibt in Gott und Gott in ihn. Tiefe Geborgenheit. Oder Jesus selber sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Im Bau seines Reiches. Oder wer von Gott geboren ist, wer da einmal da hineingekommen ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Und da können wir noch viele Stellen auflisten. Das Großartige ist, wer in dieser Schutzzone drin ist, der ist absolut geschützt. Er ist absolut sicher und geborgen. Und ich möchte das noch an einem anderen Bild zeigen, das eigentlich dasselbe ausdrückt. Wer in ihm bleibt, in Christus, den hält er auch in seiner Hand. Das ist das gleiche Bild. Und Jesus hat gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Ist das nicht großartig? Das hat Nehemia schon im Alten Testament erlebt, noch nicht in dieser vollkommenen Weise. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf unsere Geschichte. Weil es im Reich Gottes immer um Freiwilligkeit geht, es keinen Zwang gibt, deshalb gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass ein Christ aus dieser Schutzzone herauskommen kann. Dann nämlich, wenn er freiwillig diese Schutzzone verlassen will. Das Paradebeispiel ist der verlorene Sohn. Die Geschichte kennen wir alle. Der war in dieser Schutzzone. Der war zu Hause beim Vater. Der war in Christus. Und plötzlich sagte er, Vater, gib mir, was mir zusteht. Ich will weggehen. Und was hat der Vater gemacht? Nein, aus meiner Hand geht niemand. Ich verbiete dir das. Nein. Verstehen wir? Hier heißt es, ganz wichtig für diese Geschichte, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es gibt keine Macht, die uns schaden kann, wenn wir in Christus bleiben und sind. Aber wir können selber freiwillig diese Schutzzone verlassen. Und das weiß der Feind Gottes und das wusste auch damals Nehemia. Sie haben es ja versucht, den Nehemia in der Schutzzone von der Stadt Jerusalem zu besiegen, erfolglos. Und jetzt haben sie die Strategie gewechselt. Sie haben es gewechselt. Und das ist noch heute so. Satan versucht es, oder versteht es meisterhaft, uns zu locken, uns zu reizen, dass wir diesen sicheren Standort in Christus freiwillig verlassen. Er sagt noch heute, komm doch heraus aus dieser Enge dieser Stadt Jerusalem, komm in die Weite zu mir, auf die Ebene Ono. Mit dem sagt er eigentlich, ich kann dir noch mehr bieten, als Jesus dir bietet. Komm freiwillig herunter. Und wenn wir ihm folgen, dann hat Satan ein leichtes Spiel mit uns. Da kann er uns leicht abschießen. Dann werden wir leicht auch als Christen seine Beute. Und genau das ist auch der Hintergrund dieser alten Geschichte. Das wussten die Feinde. Und deshalb das verlockende Angebot an Nehemia: komm heraus zu uns hinunter auf die Ebene Ono, dass wir da zusammenkommen können. Das macht Satan noch heute. Er versteht es meisterhaft, uns zu locken, zu reizen aus dieser sicheren Schutzzone in Christus. Er möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Er möchte, um ein praktisches Beispiel zu nennen, dass wir zum Beispiel uns an zweifelhaften Orten herumtreiben. Am liebsten noch am Samstagabend und möglichst lange bis am Sonntagmorgen. Und dann, wenn es um den Gottesdienst geht, sind wir zu müde, um in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn das sich immer wieder wiederholt, Satan weiß, dass sich so unser geistlicher Grundwasserspiegel immer mehr senkt, dass so der Bau des Reiches Gottes in unserem Leben verhindert wird. Aber was ist jetzt Nehemias Antwort auf dieses Angebot? Komm hinunter aus der geschützten Zone in die Ebene Ono. Da wollen wir zusammenkommen. Was ist die Antwort? Ich lese sie nochmals. Ich lese zuerst Vers 4 und dann erst Vers 3, wo es heißt, sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Der hat also nicht so schnell haben die aufgegeben. Und wie hat er geantwortet? Vers 3 noch einmal. Ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Was für eine herrliche Antwort. Er sagt mit anderen Worten, es geht unmöglich, dass ich zu euch kommen kann, weil ich etwas viel Wichtigeres auszurichten habe, nämlich Gottes Reich zu bauen, Gottes Mauer aufzubauen. Ich kann nicht kommen, ich habe keine Zeit für euch. Da kommt mir die Geschichte in den Sinn, vielleicht habt ihr sie auch schon gehört von diesem Bibelschüler, der den Auftrag hatte, eine Prüfung zu schreiben. Über einerseits das Wesen Gottes und über das Wesen vom Gegenspieler Gottes, Satan. Und er begann zuerst mit dem Wesen Gottes und da kam ihm immer mehr in den Sinn, wie Gott ist. Und er schrieb und er schrieb und er schrieb. Und plötzlich sagt der Lehrer, die Zeit ist um, in 2 Minuten müsst ihr das Blatt abgeben. Und er erschrak, weil er war immer noch beim Wesen Gottes und nicht beim Teufel. Und weil er dann im Stress war, hat er noch fertig geschrieben über das Wesen Gottes und hat nur noch schnell geschrieben, für den Teufel keine Zeit, und hat abgegeben. Genau das hat hier Nehemia gemacht, keine Zeit. Und hier finden wir auch eine völlig wertvolle Wegweisung in Bezug auf unsere Predigtreihe, unser Hauptthema, erschaffen, um Gott zu dienen. Gott dienen heißt nämlich, ich habe es mal so formuliert, am richtigen Ort Nein zu sagen, damit wir am richtigen Ort Ja sagen können. Das heißt Gott dienen. Ich sage es noch einmal. Ihr merkt, die Geschichte hat mein Herz wieder erwärmt. Dieser alten Geschichte. Gott dienen heißt, am richtigen Ort Nein zu sagen, damit wir am richtigen Ort Ja sagen können. Und ich glaube, es lohnt sich, dieses ABC des Gottdienens einzuüben, immer wieder neu durchzubuchstabieren. Ich sage es noch einmal, am richtigen Ort Nein zu sagen, damit wir am richtigen Ort Ja sagen können. Und das Schöne ist dabei, das ist das Anti-Stress-Programm des Evangeliums, das reduziert oft unseren Stress. Aber vielleicht sagst du, ja, es tönt so schön, am richtigen Ort, nein, und am richtigen Ort, ja, wo ist denn der richtige Ort? Gibt es Kriterien, wo wir das sagen können? Jawohl, das gibt es. Jesus ist hier ganz, ganz deutlich im Neuen Testament. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Vers. Und darin ist eigentlich auch wieder ein Geheimnis, wie dieses Geheimnis in Christus, von dem Paulus so schwärmt. Und das ist auch ein Geheimnis, ich blende es euch ein, wo wir das messen können, nach welchen Kriterien, wo Nein und wo Ja zu sagen, wo Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige, jetzt kommt ein schönes Wort, dazu gegeben. In der alten Luther-Übersetzung, dann wird euch alles andere zufallen. Also wir müssen das nicht auch noch erarbeiten, sondern es wird uns dazu gegeben, dazu geschenkt. Es fällt uns zu. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht seit vielen Jahren. Diese Fragen interessieren mich auch. Ich habe Menschen kennengelernt, die, von denen man sagen muss, die haben eigentlich keine Zeit fürs Reich Gottes. Familiär nicht, beruflich nicht. Ich habe die interessante Beobachtung gemacht, gerade solche Leute finden immer wieder Zeit für Aufgaben im Reiche Gottes. Ich habe Leute kennengelernt, von denen ich den Eindruck habe, die hätten noch Zeit, familiäre Situation oder auch geschäftliche Situation, und die sagen oft am ersten Nein, wenn es um Aufgaben geht im Reich Gottes. Eigentlich komisch, das ist ja unlogisch. Warum ist das so? Und als ich jetzt den Text vorbereitet habe, habe ich eine Antwort gefunden, oder wahrscheinlich eine Antwort gefunden auf diese Frage. Diese Leute, die oft keine Zeit eigentlich haben und trotzdem immer wieder Ja sagen, auch im Reiche Gottesdienste zu übernehmen, die haben diesen Vers, dieses Prinzip von Jesus einmal getestet. Das darf man. Trachtet zuerst, oder es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazu geschenkt, das wird euch zufallen, dazu gegeben. Ich kenne einige natürlich gut, die haben das wirklich getestet und haben die Erfahrung gemacht, dieses Prinzip funktioniert. Und sie sind auf den Geschmack zu kommen. Und das Schöne ist, wer es lernt, wer es immer wieder durchbuchstabiert, am richtigen Ort Nein zu sagen, um dann am richtigen Ort eben Ja sagen zu können. Das ist auch wie ein Dünger vergleichbar fürs geistliche Wachstum. Oder so wie für unseren Körper, wenn wir uns bewegen, das ist gut für unseren Körper, für die Gesundheit. Und so ist es auch mit dem Dienen, wenn wir die geistlichen Muskeln des Dienstes bewegen, das ist nur gesund für unser geistliches Leben. Noch heute gibt es Tausende von Sanballats und Tobiasse. Ich denke sogar, vielleicht gibt es noch mehr als damals. Einfach moderne Tobiasse und moderne Sanballats. Ich denke da an die aufgeblähte Freizeitindustrie, an die aufgeblähte Elektroindustrie, an die tausend Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit einsetzen können. Und was sagen wir heute zu unseren postmodernen Zeitfressern, was sagen wir zu ihnen? Es gibt eine Antwort. Wir können diese Antwort auch da gebrauchen. Von Nehemia, der sagt, ich habe Wichtigeres zu tun. Gottes Prioritäten sind vorrangig. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich an dieser Stelle bin, schaue ich wieder mal auf die Uhr. Weil ich habe mir vorgenommen, dass ich ein bisschen weniger lang predige heute als die letzten Male. Ihr wart ja immer schön brav, aber diesmal, ich glaube, ich halte mich daran. Ich habe noch einen anderen Teil, den lasse ich jetzt aus. Wenn ihr wollt, ihr seht im Skript, oder nicht im Skript, sondern im Predigtflyer, gibt noch eine Parallelgeschichte im Alten Testament zu dieser Geschichte, nämlich die Geschichte vom Volk Israel und Bileam. Da haben wir genau das gleiche System oder Prinzip. Das Volk Israel war unbesiegbar. Und der Moabiterkönig ist fast verzweifelt an dieser Unbesiegbarkeit vom Volk Israel. Und dann haben sie, damals gab es leider Nehemia noch nicht, sondern den Bileam, er war Prophet, ein Leiter. Und er hat mit Geld, wurde er ja da finanziert, und er hat gesagt, ich weiß einen Tipp, wo dieser Schutz des Volkes Gottes fällt, nämlich dann, wenn ihr die Israeliten zu euch einlädt, auch wieder, lockt auf die Ebene Ono. Und da müsst ihr ja schauen, dass sie auf den Geschmack kommen vom lebenslustigen Heidentum. Und wenn ihr sie dazu bringt, faule Kompromisse zu machen in Bezug jetzt auf Gottes Wertmaßstäbe, in Bezug auf Gottes gute Gebote, dann werden sie schwach und dann könnt ihr sie besiegen. Und es heißt im 4. Mose 25, dieser furchtbare Satz, das Volk Gottes begann, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und da haben wir dasselbe Prinzip. Gottes Gegenspieler weiß, ein Christ und auch eine Gemeinde, die sich klar nach Gottes guten Geboten ausrichtet, auch im Bereich der Ethik. Dieser Christ und diese Gemeinde ist unsichtbar. Aber Satan weiß auch, wenn Christen die guten Wertmaßstäbe Gottes aufweichen, Kompromisse machen in Bezug auf die guten Gebote Gottes, ein aktuelles Thema in unserer Zeit, dann verlieren wir als Christ Vollmacht. Dann haben wir nicht mehr die Kraft des Heiligen Geistes, die in unserem Leben wirksam ist. Na, ganz praktische Themen zum Beispiel, Christ sein und zugleich im Konkubinat leben, das geht doch. Das machen doch alle. Oder als Christ, ja, da kann man nicht immer ehrlich sein, da muss man lügen, wenn es eng wird. Das machen doch alle. Ja, was machen wir denn, wenn die Auflösung von Gottes guten Geboten immer mehr zur gesellschaftlichen Norm geworden ist? Es ist ja blöd, wenn wir da nicht mitziehen. Ich weiß keine bessere Medizin als die Medizin, die uns in diesem Text gezeigt wird, von Nehemia. Der sagt, ich kann nicht kommen. Es heißt in der Luther-Übersetzung, ich kann die Hand nicht abtun von Gottes Werk. Das heißt, ich kann die Hand auch nicht abtun von Gottes guten Geboten. Und in den weiteren Versen dieses Textes wird uns gezeigt, dass auch alle weiteren Versuche der Feinde Gottes misslingen, den Bau der Stadtmauer Jerusalems zu stoppen. Sie haben nochmals verschiedene Taktiken versucht. Eine neue Masche ist, ich lese das jetzt nicht mehr, Vers 5 bis 9, wo die Feinde vorgeben, sie wollen Nehemia schützen, das tönt ja edel, vor bösen Gerüchten beim persischen König. Und was sagt Nehemia? Ihr könnt selber nachlesen. Er sagt im Vers 8, ist alles erstunken und erlogen, was ihr da sagt. Und das erinnert uns an ein Wort von Jesus gegenüber Satan. Er sagt, Satan ist der Vater der Lüge. Ein Lügner von Anfang an. Und dann haben sie es im Vers 12 noch versucht auf die fromme Tour. Sie haben einen falschen Propheten bezahlt und beauftragt, dass Nehemia solle die göttlichen Ordnungen im Tempel brechen, damit er bei seinem Volk selber stinkend wird. Mit einem Propheten haben sie das versucht. Aber auch das ist nicht gelungen. Das macht der Teufel auch noch heute. Deshalb wird Satan in der Heiligen Schrift auch beschrieben als ein Engel des Lichts. Geh in den Tempel. Aber jetzt komme ich noch zum letzten Punkt. Zur Wirkung der klaren Haltung Nehemias gegenüber den Feinden von Gottes Bau und Gottes Reich. Und das möchte ich noch wörtlich lesen, Vers 15, wo es heißt, und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Und jetzt müsst ihr hören, was da steht. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Wow! Das Außergewöhnliche ist geschehen. Oder ein Wunder ist eigentlich geschehen, wie wir es gesungen haben beim letzten Lied heute Morgen. Diese Bauleute, die mehrheitlich allein waren, schafften dieses große Werk des Mauerbaus. Und das in einer ungewöhnlich kurzen Zeit. Hier steht von 52 Tagen. Es gibt jüdische Geschichtsschreiber, die sagen, es wäre länger gewesen, 2 Jahre und 4 Monate. Ist eigentlich egal. Ist beides schnell, außergewöhnlich. Ich schlage vor, wir bleiben bei biblischen Text mit 52 Tagen. Sie schaffen das trotz andauernden und massivem Widerstand. Und was ist die Wirkung? Wir haben es gehört und gelesen. Die Feinde haben wieder neuen Respekt vor diesem Gott Israels. Die Ehre Gottes ist wiederhergestellt. Das war ja das Ziel von Nehemia. Diese Trümmer, die jahrzehntelang da lagen, waren ja ein Zeichen, dass auch die Ehre Gottes in Trümmern lag. Und jetzt neuer Respekt der Feinde rundherum vor dem Gott Israels. Und die Feinde sagen, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir Gottes Volk angreifen, wenn wir Jerusalem angreifen, müssen wir uns gut überlegen. Dann haben wir es nämlich mit diesem starken Gott zu tun. Wollen wir das Risiko noch eingehen? Neuer Respekt vor dem Gott Israels, aber auch neuer Respekt vor dem Volk Gottes. Und das ist auch so ermutigend, das kann jeder Christ erleben, der sich klar auf die Seite von Jesus stellt und auch auf die Seite von seinen Geboten, der in Christus bleibt. Deshalb sagt Jesus immer wieder, bleibt in mir, ich in euch und ihr in mir. Wer in Christus bleibt, der darf das auch erleben, letztendlich auch Respekt bei Nichtchristen. Ich mag mich gut erinnern, ich war noch lange Single, bei einer Schlummermutter war ich da einquartiert, die wohnte im gleichen Haus und auch ihre Tochter, die war gerade zum zweiten Mal in der Scheidung und erzählt mir plötzlich die Schlummermutter, ich hatte keinen Kontakt mit dieser Frau eigentlich, aber die Mutter sagte mir, dass ihre Tochter schon mehrmals gesagt hätte, wenn man heute eine gesunde Ehe führen wolle, dann müsste man eigentlich den Glauben vom Herr Wenz haben. Interessant. Ich habe gar nie mit ihnen geredet. Und das ist noch heute so. Wenn wir uns zu Jesus halten, klar zu Jesus halten, dann erleben wir auch den Respekt letztendlich. Vielleicht werden wir belächelt, aber letztendlich erleben wir auch den Respekt von Nichtchristen. Und was wollen wir daraus lernen? Worin ermutigt uns diese Geschichte? Ich habe es für mich so mal formuliert und möchte euch das weitergeben so. Es lohnt sich, Jesus zu dienen. Denn wer Jesus von Herzen dient, zu dem stellt sich Gott noch heute. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das erzählen darf. Aber ich glaube, ich darf es. Ich war letzten Sonntag beim Heli und bei der Theo. Oh, was haben wir für einen Kuchen gegessen. Da solltet ihr auch mal hin. Einfach nicht alle miteinander. War das fein. Und haben wir lange ausgetauscht. Ich wollte schon viel früher gehen, aber war so spannend. Und dann erzählt mir der Heli eine Geschichte. Eine krasse Geschichte, habe ich noch nie gehört. Er hat gesagt, ich kenne einen Besitzer eines Landgasthofes oder eines Gasthofes. Also da kann man übernachten. Und wenn jemand übernachten will, ein Paar kommt zum Übernachten, dann müssen die immer die Ausweise zeigen. Weil der gläubige Besitzer schauen will, sind die beiden verheiratet oder nicht. Und wenn die nicht verheiratet sind, gibt es kein Zimmer zum Übernachten. Dass ich das höre, das ist schon noch krass. Habt ihr das schon einmal gehört? Da geht doch viel Geld verloren. Da machst du doch stinkend weit herum. Ich habe dann so spontan gesagt, gibst du mir den Namen und die Adresse dieses Gasthofes an? Das sage ich jetzt natürlich nicht. Ich will mal dort essen gehen und mal mit diesem Besitzer reden. Da sagt der Heli zu mir, aber da muss ich früh anmelden. Weil dieses Geschäft läuft wie geschmiert. Also dieser Gasthof, die haben Kunden und das läuft wie geschmiert. Also musst du früh anmelden, dass du einen Platz bekommst. Das hat mich bewegt. ein Beispiel davon. Wer sich klar zu Jesus hält, er erlebt letztendlich Gottes Segen. Der erlebt, dass sich Gott zu uns stellt, so wie es auch hier steht, Jeremia 15, Vers 19. Wenn du dich zu mir hältst, sagt Gott, so will ich mich zu dir halten. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Amen. Ich war etwas kürzer heute Morgen. Aber ich würde gerne noch mit euch beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Jesus, wir möchten dir einfach herzlich danken am Ende dieses Gottesdienst. Erneut danken für diese wunderbaren Geschichten aus dem Buch Nehemia. Auch gerade für diesen Nehemia, der so ein Vorbild war, der nah an deinem Herzen war. Danke auch für die klare Haltung, die er eingenommen hat gegenüber den Feinden. Und Jesus, ist so ermutigend, wie du dich dazu gestellt hast, dass letztendlich sogar die Feinde wieder Respekt vor dir bekamen und auch vor Nehemia. Und Jesus, das wünschen wir uns auch für uns. Gib uns den Mut, dort wo es nötig ist, es braucht immer auch Weisheit, aber dort wo es nötig ist, auch eine klare Haltung zu zeigen. Und danke, wenn wir das tun in deinem Sinne, dass du uns versprochen hast, dass du dich zu uns stellst. Jesus, zum Ende möchten wir dir einfach auch danken, dass wir dich kennen dürfen, dass wir diesen Schutz kennen dürfen, in Christus bei dir zu sein, in deiner Hand zu sein. Und dass wir da absolut sicher sein dürfen, geborgen sein dürfen, durch das, was du getan hast am Kreuz und durch das, was du noch heute tust als Hohepriester, wo du dich einsetzt für uns zur Rechten des Vaters. Danke dafür. Und wir beten auch für diejenigen, die nicht da sind, die zu schwach sind, und auch andere, die nicht da sind. Lass sie den gleichen Segen von dir am heutigen Tag erleben. Amen.